Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Aufs Positive und Wesentliche konzentrieren. Diese Botschaft konnte man heute zwischen den Zeilen ablesen aus dem, was die Bundeskanzlerin und der Bundesgesundheitsminister rund um den sogenannten Impfgipfel zu sagen hatten. Nach viel Kritik am schleppenden Impfstart mit Lieferengpässen gab es heute das Treffen zwischen Politik und Impfstoffherstellern. Angela Merkel wollte aber diese Botschaft auf jeden Fall loswerden.
Dass wir bis Ende des dritten Quartals, also bis Ende des Sommers, den Menschen, jedem Bürger ein Impfangebot machen können, dass wir diese Aussage aufrechterhalten können.
Das ist gleich unser erstes Thema. Wir berichten über die Machtübernahme des Militärs in Myanmar und sprechen mit einem Experten darüber, was der Putsch für den demokratischen Prozess in dem Land bedeutet. Und unser Russland-Korrespondent zeigt uns, wie der Kreml die Verhaftungswelle nach den Straßenprotesten vom Wochenende verteidigt. Frustration hat in der öffentlichen Darstellung übernommen, wenn es um das Impfen in Deutschland, aber auch Europa geht. Nach der großen Freude darüber, dass so schnell mehrere wirksame Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt wurden, kamen die Probleme mit Herstellung und Verteilung. Angesichts der Ausnahmesituation, in der so viele Menschen Corona-bedingt gerade stecken, ist das ein Treiber für Frust, weil der Ausweg aus der Krise immer wieder eine Abbiegung nimmt. Ein Treffen von Bund, Ländern, EU-Vertretern und Herstellern sollte heute mehr Klarheit bringen. Nadine Lindner kennt die Ergebnisse.
Gut 5,5 Stunden von 2 Uhr am Nachmittag bis kurz nach 19:30 saß man per Videokonferenz zusammen. Am Ende das Statement von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf handgeschriebenen Zetteln und eine nüchterne Feststellung.
Und ich glaube, wir haben heute da auch ein Stück Realismus reinbringen können, weil Wunder werden da jetzt nicht passieren.
Die Runde des Impfgipfels, den die Bundesregierung lediglich ein Fachgespräch nannte, war groß. Dazu zählten die Kanzlerin, 6 Bundesminister, die Spitzen der Länder, Chemie- und Ärzteverbände sowie 10 Impfstoffhersteller. Die Länder hatten auf das Treffen gedrungen. Was bleibt am Ende stehen? Da ist ein gemeinsamer Informationsstand und mehr Verständnis füreinander und ein halbwegs konkretes Ergebnis. Die nationale Impfstrategie soll um einen Impfplan ergänzt und präzisiert werden. Dabei soll rechnerisch modelliert werden, wie viel Impfstoff Länder und Kommunen erwarten können.
Wir werden sagen, kommen die Dinge wochengleich pro Monat, kommen sie vielleicht Ende des Monats und die verschiedenen Szenarien miteinander entwickeln, um einfach auch mehr Sicherheit zu geben, wie dann das Einladungsmanagement für die Menschen im Lande erfolgen kann.
Offenbar konnten die Hersteller für ihre Position werben. Der regierende SPD-Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der zurzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, räumte ein, dass die komplizierte Impfstoffproduktion nicht von heute auf morgen hochgefahren werden könne. Ein bemerkenswertes Statement, denn es war gerade Müllers Partei, die SPD, die CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn immer wieder wegen des schleppenden Impfstarts kritisiert hatte. Angela Merkel wiederholte ihr Angebot, dass alle in Deutschland bis zum Ende des Sommers, also bis Ende September, ein Impfangebot bekommen können. 9 Millionen Kinder sind ausgenommen.
Das heißt, bei 83 Millionen Einwohnern brauchen wir im Grunde für 73 Millionen Menschen ungefähr ein Impfangebot.
An dieser Zielmarke wird sich die Bundesregierung kurz vor der Bundestagswahl messen lassen müssen. Obwohl für die EU-Kommission auch die Gesundheitskommissarin sowie der Binnenmarktkommissar teilnahm, brachte das Treffen in diesem Punkt wenig Neues. Merkel verteidigte erneut das gemeinsame Vorgehen der EU. Es dauere zwar länger, dafür gäbe es aber gute Gründe. Man habe zum Beispiel lange um Haftungsfragen gerungen. Am Ende der Pressekonferenz ging es im Frageteil der Journalisten auch um Öffnungsperspektiven. Merkel gab sich zurückhaltend. Darüber sei heute nicht gesprochen worden, die nächste Bund-Länder-Runde sei für die kommende Woche angesetzt. Dann habe man auch mehr Daten über die Virusmutation. Deutlicher wurde Markus Söder, der CSU-Chef. Er sieht das Land weit entfernt von Lockerungen.
Die Situation, was das Thema Lockerungen betrifft, sehe ich außerordentlich skeptisch. Ich mache mir da keine Illusion. Wir sind noch weit entfernt von dem, was zu einer umfangreichen Lockerung führen könnte.
Erste Reaktionen aus den Ländern fallen skeptisch aus. Der hessische CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte sich in der ARD enttäuscht.
Wir werden in den nächsten 6 bis 10 Wochen weiterhin eine Mangelverwaltung haben.
Kritik kam auch von der SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig. Es gebe immer noch zu wenig Klarheit. Im Laufe des Tages immerhin gab es positive Zahlen von den Herstellern. BioNTech kann im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen liefern. Und der Pharma-Riese Bayer und der Tübinger Hersteller CureVac wollen in Zukunft gemeinsam produzieren. Trotz kleiner Erfolge, es bleibt ein langer Weg bei der Pandemiebekämpfung. Am 10. Februar ist die nächste Bund-Länder-Runde.
Das war ein Beitrag von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Myanmar war in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand von Hoffnung. Endlich könnte ein Weg zu einer soliden Demokratie eingeschlagen werden. Davon träumten viele nach jahrzehntelanger Militärdiktatur. Dieser Traum spiegelte sich auch in Aung San Suu Kyi, die sogar einen Friedensnobelpreis erhielt. Aber der Traum wurde kleiner, wegen der fortwährenden Rolle des Militärs, aber auch der zunehmend kritisierten Aung San Suu Kyi, de facto Regierungschefin. Was jetzt gerade in Myanmar passiert, lässt die Welt wieder hinschauen. Ein Militärputsch und Festnahmen. Über das, was in Myanmar los ist, berichtet Lena Bodewein.
Die Straßen in der Hauptstadt Naypyidaw sind von Panzern gesperrt, von Soldaten bewacht. Auch in der größten Stadt des Landes, in Yangon, stehen sie vor dem Rathaus. Die Straßen sind fast leer, die Banken sind geschlossen, Telefon und Internet sind gekappt, sagt diese junge Frau, die anonym bleiben möchte. Es fühlt sich an wie zu Zeiten der Militärdiktatur, als das Land zwischen 1962 und 2011 keine Freiheit kannte. Wir sind zurück in finsteren Zeiten. Es ist sehr beängstigend. Es war schneller, als wir erwartet hatten. Schon in der vergangenen Woche hatten sich die Gerüchte über einen Putsch verdichtet. Die Spannungen zwischen Militär und Zivilregierung nahmen zu, erklärt Melissa Crouch, Professorin für die Politik Myanmars an der Universität New South Wales in Australien. Seit den Wahlen im vergangenen Jahr haben die Spannungen zugenommen. Das Militär war nicht froh über das Ergebnis der Wahlen. Die Nationale Liga für Demokratie, NLD, gewann die große Mehrheit der Sitze. Und die vom Militär gestützte politische Partei hat nur wenige Sitze bekommen. Das sei enttäuschend für den Oberbefehlshaber gewesen. Dieser hatte gehofft, dass die militärnahe USDP ein Drittel der Sitze bekäme und er darum Präsident würde. Seit dem November hat das Militär das Wahlergebnis öffentlich in Zweifel gezogen, vor allem den Wahlprozess und die Wählerlisten, aber sie haben keine Beweise dafür. An diesem Montag hätte eigentlich das gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung in der Hauptstadt Naypyidaw zusammenkommen sollen. Am Wochenende waren Unterstützer des Militärs auf die Straße gegangen und hatten die Armee zum Handeln aufgefordert, wie dieser Mönch.
Ich möchte unsere Militärchefs zu entschiedenen Maßnahmen gegen den Wahlbetrug auffordern. Sie müssen handeln, das ist klar.
Das hat auch die junge Frau beobachtet, die anonym bleiben möchte. Obwohl in den vergangenen Tagen die Unterstützer des Militärs immer lauter geworden sind, hatten wir trotzdem nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. In einer konzertierten Aktion hatte das Militär in der Nacht überall im Land Vertreter der Regierungspartei mitgenommen oder festgesetzt. Allen voran Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und Staatspräsident Win Myint. Der staatliche Rundfunk kann nicht senden, weder Fernsehen noch Hörfunk, nur Unterhaltungssender und der Kanal des Militärs. Und darüber wird am Morgen der Notstand verkündet. Ein Jahr lang soll er andauern und am Ende soll es Neuwahlen geben, heißt es. So lange hat Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing die Macht. Es scheint, dass die Militärs nicht länger warten wollten, sagt Professor Crouch. Es sieht aus wie ein Putsch, doch das Militär nennt es eine legitime Verfassungsnotlage. Für die meisten Bewohner Myanmars fühlt es sich aber an wie ein Rückfall in finstere Zeiten.
Und US-Präsident Joe Biden hat Myanmar schon mit neuen Sanktionen gedroht. Die Spitzen der Europäischen Union haben die Machtübernahme heute genauso verurteilt wie etwa Bundesaußenminister Heiko Maas. Er forderte auch die Freilassung der Festgenommenen. Hans-Bernd Zöllner ist bekannt als ausgewiesener Myanmar-Experte und Publizist zu dem Thema, beispielsweise durch eine Biografie über Aung San Suu Kyi. Herr Zöllner, ein Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres hat heute gesagt, mit dieser Machtübernahme würde den demokratischen Reformbemühungen ein Schlag versetzt. Ist das tatsächlich das Ende des Demokratieprozesses?
Das hängt davon ab, wie man den Demokratisierungsprozess definiert. Und der wird innerhalb Myanmars, nach meinen Einsichten und Erkenntnissen, und außerhalb Myanmars unterschiedlich betrachtet. Und da noch unterschiedlich, ob es im Westen ist, und Herr Guterres ist, glaube ich, Portugiese, oder in den Nachbarländern von Myanmar. Da gibt es sehr unterschiedliche und zum Teil seit Jahrzehnten polarisierte Wahrnehmungen.
Also spielen Sie darauf an, dass die Außenstehenden oder der Westen, wie Sie jetzt sagen, diesen Demokratisierungsprozess bisher als zu positiv dargestellt haben?
Der hat ihn falsch dargestellt, weil er davon ausgegangen ist, dass Demokratisierung ein Prozess ist, der so läuft wie in Europa seit Mitte des 19. Jahrhunderts und dass in Myanmar das genauso läuft. Und das ist in ganz Asien und speziell in den Ländern, in denen der Theravada-Buddhismus herrscht. Also Thailand ist eine Militärdiktatur, Kambodscha ist schwierig, Laos herrschen die Kommunisten und halten das Land ruhig. Und Sri Lanka ist noch ein bisschen schwieriger. Aber in diesen fünf Ländern ist es überall vollkommen anders, die Parameter, nach denen Politik funktioniert.
Dann schauen wir doch mal auf die Verfassung in Myanmar, die ja da jetzt gerade auch wohl eine maßgebliche Rolle spielt. Das Militär macht sich als Rechtfertigung diese Verfassung zu eigen, in der steht, dass im Notfall das Militär übernehmen könne. Und dieser Notfall sei durch die Corona-Krise begründet und die Tatsache, dass die Regierung die Wahlen im November nicht verschoben hatte. Hat Myanmar also ohnehin einen eingebauten Putschmechanismus?
Das ist eine Formulierung, die könnte von mir stammen. Die Verfassung hat in der Tat einen eingebauten Putschmechanismus. Und das ist kein Wunder, weil die Verfassung vom Militär in Auftrag gegeben wurde. Was nicht ganz richtig ist, was Sie gesagt haben, ist das, was mit Corona zu tun hat. Sie haben sich beschwert darüber, dass die Vorwürfe, die von zwei ihr nahestehenden Parteien und dem Militär selbst verbreitet wurden, dass es Wahlfälschung gegeben hat, dass dem von der Wahlkommission und Aung San Suu Kyi, also der Chefin der führenden Partei, die Wahl ja auch mehr als eindeutig gewonnen hat, die Wahlkommission beauftragt hat, dass ihre Beschwerden darüber überhaupt nicht ernst genommen wurden. Und sie hatte vor ein paar Tagen eben verlangt, wie Sie richtig sagen, dass die Wahlen verschoben werden, bis diese Vorwürfe geklärt sind. Und das ist von Aung San Suu Kyi abgelehnt worden.
Sehen Sie denn irgendetwas Haltbares an diesem Vorwurf dieser gefälschten Wahl?
Es ist, soweit ich weiß, nicht behauptet worden und ich bin jetzt in der schwierigen Situation, vielleicht als Verteidiger des Militärs aufzutreten, was nicht meine Absicht ist. Es ist nicht behauptet worden vom Militär, dass das ganze Wahlergebnis gefälscht worden ist. Es ist behauptet worden, dass mit den Wahllisten etwas nicht in Ordnung ist und in meiner Wahrnehmung nach allem, was ich über die Rolle des Militärs, die bisher bis zur letzten Wahl, im Grunde seit 1948 alle Wahlen selbst organisiert haben und zwar so, dass die meisten unabhängigen Berichterstatter meistens gesagt haben, nicht immer, dass sie frei und fair waren. Die haben den Anspruch, dass auch dieses nach dieser Verfassung, die sie selbst gemacht haben, dass es auch ordentlich abläuft. Und sie haben jetzt das Gefühl, dass die Zivilregierung, die jetzt mehr Macht hat als früher in Sachen Wahlorganisation, dass unter dieser Aufsicht geschummelt worden sein könnte.
Und das sehen Sie aber nicht als haltbar, diesen Vorwurf?
Das kann nicht, die Untersuchung ist ja abgelehnt worden. Deswegen kann man das nicht überprüfen.
Jetzt haben wir die
Es ist möglich, Wahlbetrug oder Wahlschummelei. Es gibt keine Wahl in Myanmar, wo das nicht behauptet worden ist. Das ist ein Ritual. Je nachdem, die Verlierer behaupten das immer. Oder die Unterlegenen, sagen wir mal. Und worum es geht, ist, dass sie gesagt haben, wir möchten gerne, dass diese Geschichte untersucht wird.
Jetzt ist das ja natürlich so, man ist das vielleicht jetzt auch schon aus den USA gewohnt, es gibt so ein gewisses Misstrauen, das da teilweise geschürt wird, auch von Menschen, die vielleicht Macht ausbauen wollen. Das ist jetzt vielleicht ein etwas schräger Vergleich, weil natürlich
nee,
die Systeme...
Die Phänomene sind zwischen USA und dieser Wahl, die Ähnlichkeiten sind wirklich extrem frappierend.
Aber heißt das dann, dass vor Ort das Militär einfach versucht, so an Macht zu gewinnen, indem es erstmal ein Gerücht streut, das ja noch gar nicht bewiesen ist?
Das mit der Macht stimmt nicht. Das Militär war schon immer mit an der Macht.
Das hat ja auch sehr viele Sitze im Parlament schon allein per
Verfassung. Durch die Verfassung. Und diese ganze Verfassung ist aus unserer westlichen Sicht vollkommen zu Recht als vollkommen undemokratisch diskriminiert worden. Und die Wahlen vor 10 Jahren, 2010, hat die NLD boykottiert, weil es undemokratisch ist. Kein Stückchen an der Verfassung ist bisher geändert worden. Das Militär hat der NLD und Aung San Suu Kyi und der Wahlkommission vorgeworfen, dass sie die Vorwürfe, die geäußert worden sind, nicht ordentlich untersucht hat und dass sie den dringenden Wunsch der mitregierenden Partei sozusagen, das Militär, was es de facto ist, das ist das. Und das meine ich und ein paar Freunde, mit denen ich jetzt telefoniert habe, die das dann auch können, ist als Affront empfunden worden. Wenn man es kurz sagen will, es ist nach meiner Interpretation nach ein Kommunikationsversagen zwischen den beiden führenden Leuten im Land. Aung San Suu Kyi als Führerin der Partei und Min Kyo Naing, dem Militärchef. Die beiden haben vor 4 Tagen über diese Sache miteinander geredet und die Berichte sagen, sie haben sich nicht verständigt.
Aung San Suu Kyi hat ja die Bevölkerung jetzt zum Widerstand aufgerufen.
Das ist ein Gerücht.
Sie sagen, das ist ein Gerücht.
Bisher.
Okay. Bisher melden das unterschiedliche Agenturen zumindest. Ist denn, einfach mal so jetzt Sie als Experte gefragt, ist denn ein Aufstand denkbar der Bevölkerung, auch mit der Erfahrung, dass vorherige bereits mit Gewalt niedergeschlagen worden sind?
Also erstens ist das ganze Land im Aufstand. Der Bürgerkrieg, der hat in den letzten 5 Jahren unter Aung San Suu Kyis Herrschaft trotz ihrer vielen Bemühungen eher zugenommen. Die Sache mit dem Gerücht halte ich für glaubwürdig, also das als Gerücht zu bezeichnen, weil Aung San Suu Kyi eine absolute Verfestigung von Gewaltlosigkeit ist. Sie soll auch zu Protesten aufgerufen haben. Ein guter Freund von mir hat, so habe ich gehört, bei seiner Birmanisch-Lehrerin im Myanmar angerufen und die hat das widerlegt, die ist selber NLD-Mitglied und hat angeblich eine Mail bekommen, man soll sich ruhig verhalten. Die Berichterstattung über Myanmar ist, milde gesagt, in der Regel nicht sehr zuverlässig.
Sagt der Myanmar-Kenner und Publizist Hans-Bernd Zöllner bei uns im Deutschlandfunk. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema Menschenrechte und kommen zu einem Machtapparat, der gerade wieder einmal hart durchgreift gegen Oppositionelle. Wir sprechen über Russland. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat vor der Gerichtsanhörung von Alexei Nawalny morgen den Druck erhöht. Sie machte klar, Nawalnys Bewährung in einem früheren Strafverfahren solle in echte Haft umgewandelt werden. Auch das dürfte die am Wochenende gegen Nawalnys Haft demonstriert haben, weiter erzürnen. Sie sind ohnehin aufgebracht wegen des harten Vorgehens der Sicherheitsbehörden bei den Demonstrationen. Tilko Gries berichtet aus Moskau.
Weil auf die Zahlen des Staates kein Verlass ist, leistet die NGO OWD Info wichtige Arbeit. Sie sammelt die Zahlen der Festgenommenen, dazu betreibt sie Hotlines. Wer im vergitterten Polizeitransporter landet, kann dort anrufen und sich einen ersten juristischen Rat holen. So entsteht die Statistik von landesweit mehr als 5.400 Festgenommenen, davon fast ein Drittel in Moskau. So viele gab es im modernen Russland noch nie. Wer dann auf der Polizeistation wartet, hat gesetzlichen Anspruch auf Beistand durch einen Anwalt. Doch dieses Anrecht durchkreuzen die Behörden in vielen Fällen. Am Morgen berichtete Kaloy Achilgov, der Demonstranten unentgeltlich vertritt, im Sender Echo Moskwy davon, was er seit gestern erlebt hat. Das Problem für alle Anwälte ist, dass wir unter einem Vorwand nicht zu den Festgenommenen vorgelassen wurden. Das ist ein Desaster. Der Vorwand heißt Planfestung. Dieser wird erklärt, wenn die Gefahr besteht, dass ein Gebäude besetzt wird. Da standen 2 Anwälte vor dem Eingang. Darin bestand schon die ganze Gefahr der Einnahme. Im Übrigen sieht der Planfestung vor, dass niemand hinein und niemand aus der Polizeistation hinaus kann. Währenddessen bestellen sich die Beschäftigten da drin aber ganz einfach Pizza, die von Boten gebracht wird. Aber Anwälte lassen sie nicht rein. Schon gestern Abend wurde damit begonnen, in Schnellverfahren Arrest- oder Geldstrafen zu verhängen. Julia Nawalnaja, die Ehefrau von Alexei Nawalny, wurde heute Vormittag zu einer Geldstrafe von 20.000 Rubeln verurteilt, umgerechnet knapp 220 Euro. Daneben gibt es nach zwei Protesttagen laut der Menschenrechtsorganisation Agora landesweit mehr als 40 Fälle, in denen gegen Demonstranten Strafverfahren eröffnet werden sollen. Die enden meist mit Haftstrafen für die Angeklagten. Die große Anzahl Festgenommener, so der Anwalt, stellt die Polizei vor logistische Schwierigkeiten. Ich kann sagen, dass Festgenommene aus Moskau in das Gebiet um die Stadt gebracht wurden. Es gab viele solcher Fälle, wie ich weiß, dass die Leute ins Umland gefahren wurden, weil in Moskau die Plätze in den Polizeistationen nicht ausreichen. Gestern gingen in rund mehr als 90 Städten Protestierende auf die Straße. Die staatlichen Medien geben, wie immer, ein geschöntes Bild von der Lage im Land. Das Fernsehen zeigte Plätze, auf denen nichts los war, und die russische Staatszeitung berichtete online über Polizisten, die am Rande der Proteste sogar noch Zeit hatten, einem liegengebliebenen Autofahrer beim Wechseln eines Reifens zu assistieren. Über die Gewalt, den Einsatz von Elektroschockern und die Motive der Demonstranten kein Wort. Wie viele Menschen Alexei Nawalny in Russland unterstützen, das lässt sich nicht genau sagen, so die Analyse des Politologen Konstantin Kalatschow. In einem Land, in dem viele Menschen Angst vor dem Staat empfinden, seien telefonische Umfragen kaum brauchbar. Das muss ein sehr mutiger Mensch sein, um am Telefon einem fremden Menschen zu sagen, ja, ich bin Anhänger von Nawalny, ja, ich bin gegen Putin. Man kann die Proteste unterbinden, doch die Proteststimmung kann man nicht unterbinden. Die Hauptstadt der Proteste ist nun inzwischen St. Petersburg, wo auch das Verhältnis der Leute zu ihrer unbeliebten regionalen Staatsmacht eine Rolle spielt. In Moskau hat die Stadtregierung bessere Umfragewerte. Doch auch Nowosibirsk und Jekaterinburg haben Teilnehmerzahlen gezeigt, die mit den Moskauer Zahlen vergleichbar sind. Das ist wirklich neu. Der Kreml gibt sich nach außen unbeeindruckt. Der Sprecher des Präsidenten sagte am Vormittag, mit Rowdies und Provokateuren könne es keine Gespräche geben.
Berichtet Thilko Gries, und die Bundesregierung und die EU haben die Gewalt der russischen Sicherheitskräfte verurteilt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sprach von einer eklatanten Missachtung der Europäischen Menschenrechtskonvention und der russischen Verfassung. Frankreich dagegen fordert einen Baustopp der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Christiane Kess.
Frankreichs Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Clément Beaune glaubt nicht, dass weitere Sanktionen gegen Russland etwas bringen. Sanktionen wurden schon verhängt, man kann weitere beschließen, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das nicht reicht. Es gibt Proteste, es gibt Sanktionen, jetzt muss man mehr machen. Das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 aufzugeben, ist für den Staatssekretär im französischen Außenministerium allerdings sehr wohl ein Druckmittel gegen Moskau. Im Interview mit dem Radiosender France Inter unterstreicht Clément Beaune Frankreichs Widerstand gegen die Pipeline so deutlich, wie es öffentlich noch nie ausgesprochen wurde. Nord Stream 2 ist eine Möglichkeit. Aber das ist jetzt eine deutsche Entscheidung, weil es eine Gasleitung ist, die in Deutschland ankommt. Und wir haben immer gesagt, dass wir größte Zweifel an dem Projekt haben. Sie sind also dafür, dass das Projekt aufgegeben wird, fragt die Moderatorin.
On l'a déjà dit. En effet.
Das haben wir schon so gesagt, in der Tat, antwortet Clément Beaune. Dass die französische Regierung Vorbehalte gegen den Bau von Nord Stream 2 hat, ist schon länger bekannt. Präsident Macron fürchtet für Europa eine zu große Abhängigkeit von russischem Gas. Dennoch ist der französische Energiekonzern Engie, dessen Hauptaktionär der französische Staat ist, einer der Investoren von Nord Stream 2.
Und damit sind wir um 23.33 Uhr bei wichtigen Kurzberichten des Tages. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen stuft die sächsische AfD als Verdachtsfall ein. Torben Lehning.
Von der Prüfung zum Verdacht. 2 Jahre lang haben Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz öffentliche Aussagen, Zeitungsartikel und Reden von sächsischen AfD-Mitgliedern ausgewertet und jetzt offenbar hinreichende, gewichtige Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Partei rechtsextrem sein könnte. Somit wird die Partei von nun an als Verdachtsfall geführt. Auf die parlamentarische Arbeit im Landtag hat dies vorerst keine Auswirkungen. Mandatsträger sind von Überwachungsmaßnahmen besonders geschützt. Der Verfassungsschutz kann die AfD aber von nun an mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen, also Telefongespräche abhören und V-Leute einsetzen. Für den AfD-Bundesvorsitzenden und sächsischen Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla ein wahltaktisches Manöver, um die AfD zu diskreditieren. Auch der Bundesverfassungsschutz steht vor der Entscheidung, die AfD-Bundespartei als Verdachtsfall einzustufen. Die AfD hat dagegen rechtliche Mittel eingelegt.
Die Arbeitslosigkeit ist wegen der Corona-Krise im Euroraum hoch. Wie konkret, das zeigt sich jetzt mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr. Holger Beckmann.
Die Zahl der Menschen ohne feste Beschäftigung ist in Europa in der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. Allein in den Staaten der Eurozone hat sie Ende vergangenen Jahres bei 8,3% gelegen und damit fast einen Prozentpunkt höher als ein Jahr zuvor. Grund dafür seien die vielen Monate, in denen Geschäfte, Betriebe oder Restaurants geschlossen bleiben mussten. Dennoch, so die europäische Statistikbehörde Eurostat, habe sich der Zuwachs an Arbeitslosigkeit wegen der umfangreichen staatlichen Unterstützungsprogramme und auch wegen der Förderung von Kurzarbeit noch in Grenzen gehalten. In der gesamten EU sind im Dezember fast 2 Millionen Menschen mehr arbeitslos gewesen als vor der Pandemie, Eurostat zufolge besonders häufig junge Leute. Insgesamt sei die Arbeitslosigkeit im europäischen Vergleich in Griechenland am höchsten, dann folgen Spanien, Litauen und Italien. Am niedrigsten ist die Quote nach Eurostat-Zahlen in Tschechien, Deutschland liegt im Mittelfeld.
Hilfe für Portugal in der schwierigen Corona-Lage. Am Mittwoch fliegt die Bundeswehr zu einem Einsatz in das aktuell schwer betroffene Land. Kai Küstner.
Sowohl Personal als auch jede Menge Material wird die große A400M-Transportmaschine der Bundeswehr enthalten, die am Mittwochvormittag auf die Reise in Richtung Südeuropa geschickt wird. Ein Team von insgesamt 26 Ärzten, Pflegern und Hygienefachleuten soll den derzeit völlig überlasteten Portugiesen zur Seite stehen. Und zwar sollen die Deutschen sowohl bei der Behandlung von Patienten helfen, als auch beim Erarbeiten von Hygieneplänen für die Kliniken. Vorgesehen ist deren Einsatz für zunächst 3 Wochen. Mit im Gepäck hat das von Wunsch in Niedersachsen startende Team jede Menge medizinisches Material. Insgesamt 50 Atemgeräte stellt Deutschland den Portugiesen zur Verfügung. Hinzu kommen 150 Feldkrankenbetten sowie 150 Infusionsgeräte. In Portugal waren die Ansteckungszahlen zuletzt rasant gestiegen. Es grassiert die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien. Kliniken und Personal sind völlig überlastet. Deshalb hatte das EU-Land die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Sämtliche Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, die sich nun in Richtung Portugal aufmachen, sind mindestens einmal geimpft. Zudem werden sie mit besonders sicheren FFP3-Masken und doppelten Handschuhen ausgerüstet, wie auch hierzulande auf Corona-Stationen üblich.
Israel hat momentan die mit Abstand schnellste Impfkampagne der Welt. Die Palästinenser warten bisher auf Impfungen. Nach israelischen Angaben hat die Autonomiebehörde 2000 Dosen Impfstoff von Israel erhalten. Benjamin Hammer.
Von der palästinensischen Autonomiebehörde kein Kommentar. Impfdosen aus Israel anzunehmen, ist aus Sicht der Verantwortlichen offenbar eine politisch heikle Angelegenheit. Die israelische Regierung verkündete die Nachricht hingegen offensiv. Sie postete Fotos von Kühlboxen an einem Grenzübergang zwischen Jerusalem und Ramallah. 2000 Dosen des Impfstoffes von Moderna seien an die Palästinenser übergeben worden. 3000 weitere würden folgen. Damit solle das Krankenhauspersonal geimpft werden. Die Palästinenser haben Israel nie offiziell um eine Lieferung gebeten. Menschenrechtsorganisationen sehen Israel als Besatzungsmacht dennoch in der Pflicht und verweisen auf das Völkerrecht. Israel wiederum verweist auf die Oslo-Verträge, wonach die Palästinenser alleinig für ein Impfprogramm verantwortlich seien. Israel hat die höchste Impfquote der Welt. Die Palästinenser stehen praktisch bei null. Auch wenn die palästinensische Autonomiebehörde die Lieferung aus Israel nicht kommentieren wollte, sie veröffentlichte erstmals konkrete Pläne für ihre Impfkampagne. Die soll laut Ministerpräsident Mohamed Steyeh in 2 Wochen beginnen. Dafür würden zunächst 50.000 Impfdosen bereitgestellt. Im Westjordanland und im Gazastreifen leben über 6 Millionen Palästinenser. Es ist unwahrscheinlich, dass der Impfstoff von BioNTech und Pfizer hier verteilt wird. Dafür fehlt es an der entsprechenden Infrastruktur für die Kühlung. Die Palästinenser haben bei Russland den Sputnik-Impfstoff bestellt. Ihnen wurde außerdem Impfstoff aus dem Programm der Weltgesundheitsorganisation für Entwicklungsländer zugesichert.
Nach Druck aus der Republikanischen Partei der USA werden Häftlinge in Guantanamo erst einmal nicht geimpft. Julia Kastein.
Ab heute sollten die 40 Häftlinge im US-Gefangenenlager in Guantanamo ihre erste Covid-Impfung bekommen, aber den Termin hat das US-Verteidigungsministerium nun abgesagt. Erst soll das Schutzprotokoll noch einmal überprüft werden, so ein Pentagon-Sprecher. Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass die Gefangenen auf Kuba gemeinsam mit den 1500 Soldaten, die sie bewachen, geimpft werden sollen. Es folgte ein Aufschrei ranghoher Republikaner. Oppositionsführer McCarthy etwa beschuldigte Präsident Biden per Tweet, Terroristen impfen zu lassen, bevor die meisten Amerikaner dran waren. Weil Gefängnisse schnell zu Covid-Hotspots werden, empfiehlt die US-Seuchenbehörde CDC, Insassen und Personal früh und möglichst gemeinsam zu impfen. Einige US-Gefängnisse haben längst damit begonnen. Zu den letzten Gefangenen von Guantanamo gehört auch Khalid Sheikh Mohammed. Die US-Regierung hält ihn für den Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September. Das Verfahren gegen ihn zieht sich seit Jahren hin. Zuletzt wurden Voranhörungen wegen der strengen Quarantäneauflagen für das Gefangenenlager verschoben. Gegen die allermeisten Häftlinge wurde bislang nicht einmal Anklage erhoben, aus Mangel an Beweisen.
Und jetzt noch zur Börse. Auch der Handel in Frankfurt stand heute im Zeichen einer Silberrallye. Mehr dazu von Viktor Goitka.
Privatanleger gegen die Größen der Wall Street. Dieser Schlagabtausch hält die Börsen in Atem. Immer wieder finden sich derzeit Privatanleger in Internetforen zusammen und wetten auf die nächste Notierung. In der vergangenen Woche noch ging es um Aktien von Videospielhändlern. Heute im Fokus Silber. In der Spitze legt das edle Metall um 10% zu auf mehr als $30 für eine Feinunze. Das alles passiert am Smartphone, in den USA vor allem auf der Aktien-App Robinhood. Dort können Nutzer auf dem Handy ganz einfach handeln. Und das tun sie. So stark, dass Abwickler im Hintergrund Robinhood jetzt wohl eine saftige Rechnung präsentiert haben. Wenn eure Nutzer so wild handeln, bitte jetzt $3 Milliarden als Sicherheit hinterlegen. So hat es der Chef der Handels-App erklärt. Robinhood hat dann den allzu wilden Handel bei 50 Aktien eingeschränkt, um nur insgesamt weniger als 1 Milliarde hinterlegen zu müssen. Nichtsdestotrotz, Robinhood brauchte offenbar schnelles Geld und hat nun $2,4 Milliarden eingeworben, um seine Finanzen aufzumöbeln. So berichten es mehrere Medien. Damit ist bei vielen Aktien der Handel in der App wieder möglich, 8 Titel sind aber immer noch gesperrt. Parallel kommen trotzdem immer mehr neue Nutzer dazu. Alleine am Freitag haben sich in den USA rund 600.000 Menschen die App heruntergeladen. Das sind die aktuellsten Daten. Die Bewegungen beim deutschen Leitindex DAX fallen dagegen geradezu langweilig aus. Er steigt heute um 1,4% und schließt bei 13.622 Punkten.
Aktuelles von der Börse war das von Viktor Goitka zum Ende unserer Kurzberichte. Wenn in Deutschland über den Beruf Altenpfleger oder Pflegerin berichtet wird, dann ist der Hinweis auf die Arbeitsbedingungen oft nicht weit. Die Folgen hat die Gesellschaft schon vor der Corona-Krise deutlich gespürt und die Bedingungen in Corona-Zeiten haben das sicher nicht besser gemacht. Aber das hat jetzt wohl etwas angestoßen. Ein flächendeckender Tarifvertrag mit Mindestbedingungen für die Altenpflege in Deutschland. Er steht zumindest etwas mehr als nur zur Debatte. Panayotis Gavrilis berichtet.
Von der Einigung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, kurz BFAP, profitieren zunächst mindestens 75.000 Menschen, die bei Arbeitgebern tätig sind, die von der BFAP vertreten werden. Der Lohnunterschied zwischen Ost und West wird demnach aufgehoben. Statt aktuell 11,50 Euro im Osten und 11,80 Euro im Westen bekommen ungelernte Pflegekräfte dann mindestens 12,40 Euro pro Stunde. Ab dem 1. Juni 2023 sollen es dann 14,40 Euro werden. Eine examinierte Pflegefachperson bekommt dann ab August 16,10 Euro, ab Juni 2023 fast 19 Euro pro Stunde. Axel Weinsberg, zuständig für die Tarifarbeit in der Altenpflege bei Verdi, zeigt sich zufrieden.
Also von dem, was man jetzt als Mindestentgelt bekommt und was man dann mit dem letzten Wert im Juni 2023 bekommt, sind es ungefähr eine Steigerung von 25% und das insgesamt in 4 Schritten.
Wer 39 Stunden in der Woche Menschen pflegt, bekommt ab dem Juni 2023 ein Monatsgehalt von 2.440 Euro und eine Pflegefachperson verdient dann fast 3.200 Euro. Zudem sieht der Tarifvertrag 28 Urlaubstage pro Jahr vor, sowie ein zusätzliches Urlaubsgeld von mindestens 500 Euro. Gero Kettler, Vorstandssprecher der BFAP, der Arbeitgeberseite, hofft, dass so der Beruf auch attraktiver wird.
Diese deutlichen Verbesserungen, das ist das Signal. Wir haben jetzt verstanden, dass es nicht um Klatschen geht, sondern dass sich Anerkennung auch natürlich im Materiellen, in der Bezahlung ausdrücken muss.
Laut Kettler arbeiten etwa 1,2 Millionen Menschen in der Pflegebranche. Viele von ihnen sind bei den kirchlichen Trägern Caritas und Diakonie angestellt. Damit der Tarifvertrag bundesweit für alle Beschäftigten gelten kann, müssen erst die kirchlichen Anbieter dem zustimmen. Sie unterliegen einem kircheneigenen Tarifrecht. Erst wenn sie zustimmen, kann Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wie bereits angekündigt dafür sorgen, dass der Tarifvertrag flächendeckend für alle Pflegerinnen und Pfleger gilt. Axel Weinsberg von Verdi ist zuversichtlich.
Damit wurde auch nochmal deutlich, auch jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, wie groß das öffentliche Interesse ist, dass es ausreichend und auch gut bezahlte Pflegekräfte gibt.
Doch es gibt auch Widerstand. Vor allem private Pflegeheimträger und Betreiber von Pflegediensten sind gegen einen flächendeckenden Tarifvertrag. Sie wollen auch gerichtlich dagegen vorgehen. Sie argumentieren, Verdi sei tarifunfähig. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, kurz BFAP, sei ein relativ kleiner Arbeitgeberverband, der nicht für die Branche sprechen könne. Und weiterhin offen ist, wer und wie die Lohnsteigerung am Ende bezahlen soll. Dazu Gero Kettler, BFAP-Vorstandssprecher.
Das kann ein Mix aus Steuermitteln sein, aus Erhöhungen der Kassenanteile. Aber entscheidend ist für uns, dass die Belastung der Pflegebedürftigen durch die Eigenanteile schon weitgehend ein Maß erreicht haben, was nicht mehr erhöht werden kann.
Das war ein Bericht von Panayotis Gavrilis aus Berlin. Es ist jetzt 23.45 Uhr. Das Parlament soll kleiner werden. Der Bundestag hat nach dem bisher geltenden Wahlrecht eine Größe von 709 Abgeordneten erreicht und könnte noch weiter wachsen. Damit das nicht passiert, hat sich die Regierungskoalition auf eine Wahlrechtreform geeinigt. Deren Form ist aber hoch umstritten. Und weil die Opposition sie im Bundestag nicht verhindern konnte, ziehen FDP, Grüne und Linke vor das Bundesverfassungsgericht. Das Ganze kann direkt für die kommende Bundestagswahl Auswirkungen haben. Katharina Hamburger berichtet.
Angekündigt haben Linke, Grüne und FDP schon im November 2020, dass sie gegen die Wahlrechtsreform, die der Bundestag Ende vergangenen Jahres mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen hat, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wollen. Heute haben die drei Parteien nun ihren Antrag auf abstrakte Normenkontrolle und auf einstweilige Anordnung eingereicht. Zwar wollen die drei Parteien ebenso eine Reform des Wahlrechts, um den Bundestag zu verkleinern, halten aber das Gesetz der Koalition für nicht geeignet, um das zu erreichen. Der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion, Friedrich Strätmanns, spricht von einer Mogelpackung.
Er gaukelt dem Publikum vor, geeignet zu sein, das Parlament zu verkleinern. Wir sind aber aufgrund interner Berechnungen und Ausarbeitungen sehr sicher, dass genau dieses Ziel grandios verfehlt wird.
So Strätmanns. Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Die Grünen, nennt außerdem einen weiteren Grund, warum die Opposition das Gesetz der Großen Koalition nicht nur für unwirksam, sondern auch für nicht verfassungskonform hält.
Es ist keine Rechtsklarheit geboten mit dem von Union und SPD beschlossenen Wahlrecht.
Die Prozessbevollmächtigte Sophie Schönberger führt noch mal genauer aus.
Die Regelung ist nicht nur schwer verständlich oder nur für Spezialisten verständlich. Sie ist gar nicht mehr verständlich, weil sie in sich widersprüchlich und inkonsistent ist und darüber hinaus auch unvollständig. Es gibt zahlreiche Operationen, die man bei der Mandatszuteilung jetzt erfüllen muss oder die konkret der Bundeswahlleiter vornehmen müsste, die durch das Gesetz nicht mehr determiniert sind, sondern die schlicht hinzu imaginiert werden müssen.
Sue Schönberger. Als Beispiel nennt sie, dass unter anderem unklar sei, was passiert, wenn ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin aus dem Bundestag ausscheide, ob dann überhaupt nachbesetzt werde und falls von welcher Liste. Das Gesetz der Großen Koalition sieht vor, dass erst 2025 die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 reduziert wird. Für die Bundestagswahl in diesem Jahr sollen Überhangmandate über Listenplätze derselben Partei in anderen Bundesländern verrechnet werden können und bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Für letztere Entscheidung kritisieren die klagenden Oppositionsparteien vor allem die Union. Hier habe die Große Koalition den Grundsatz der Normenklarheit verletzt.
Damit sich die Union selbst bedienen konnte, nämlich in Form eines Mandatsbonus von drei unausgeglichenen Überhangmandaten.
so Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Die Union weist den Vorwurf von sich. Dieser sei eindeutig falsch, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unserem Hauptstadtstudio.
Das Verfassungsgericht hatte gerade in diesem Fall explizit darauf hingewiesen, dass man ausgleichslose Überhangmandate verwenden könnte, wie sie früher auch schon gang und gäbe waren, nur innerhalb bestimmter Grenzen.
Dobrindt nennt als diese Grenze 15 ausgleichslose Überhangmandate. Die rechtliche Vertreterin von Linken, Grünen und FDP, Schönberger, hingegen verweist darauf, dass das Verfassungsgericht dies nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaube, die hier nicht gegeben seien. Zulässig sei das nur, wenn das Gesamtsystem so gestrickt sei.
Dass das nicht mehr als 15 werden, dann ist das tolerierbar. Dann ist die Einschränkung der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit, die darauf beruht, verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
Dies sei aber etwas anderes, so Schönberger, als willkürlich eine Zahl von 3 Überhangmandaten festzulegen, die nicht ausgeglichen werden. Auch bei der Anhörung zu dem Gesetz im Innenausschuss war sich die Mehrheit der Experten einig, dass das Verfassungsgericht die Regelung der Großen Koalition trotz seiner bisherigen Rechtsprechung wohl nicht akzeptieren würde. Bekämen die Oppositionsparteien mit ihrem Antrag in Karlsruhe recht, wäre es ein herber Rückschlag für die Große Koalition, denn das hätte zur Folge, dass für die anstehende Bundestagswahl wieder das alte Wahlrecht gelten würde.
Die Opposition startet die Normenkontrollklage zur Wahlrechtsreform, Katharina Hamberger berichtete. Viel wird nicht über den afrikanischen Kontinent gesprochen in dieser Corona-Pandemie, außer dass Südafrika gerade hin und wieder bei einer Corona-Mutante eine Rolle spielt. Fest steht, die Hoffnung auf eine Abmilderung im Sommer, der ja gerade auf der Südhalbkugel herrscht, hat sich schon zerschlagen. Und gerade beim Impfstoff wird viel darüber diskutiert, dass der auf der Welt sehr ungleich verteilt wird. In Südafrika sind jetzt die ersten Impfstoffdosen angekommen. Jana Gent berichtet.
Die Zeremonie am Flughafen von Johannesburg war kurz. In strömendem Regen wurden die Behälter mit den Impfdosen vom Flugzeug in Kühlwagen verladen. Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen werden sie nun auf verschiedene Kühlorte verteilt. Aber Reporter sprachen von Gänsehautmomenten. Sie reden von einem Tag mit historischer Tragweite. Denn Südafrika hat lange gewartet. Helen Rees gehört zu der Kommission, die Impfstoffe genehmigt. Auch sie sieht die Lieferung heute als entscheidend an. Dass wir 1,5 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs bekommen und uns einige von Pfizer und BioNTech und auch etwas von Johnson & Johnson gesichert haben, damit fängt es doch immerhin an. Wir lassen hier nur Impfstoffe zu, die auch wirksam sind, auch gegen unsere südafrikanische Variante. Im Moment müssen wir aber ernsthaft über jeden Impfstoff nachdenken, egal ob er 80, 70 oder nur 50% effektiv ist. Denn es wird noch viele, viele Monate dauern, bevor wir weltweit Impfstoffe einfach so kaufen können. Die ersten Impfdosen sind jetzt zwar im Land, aber 2 Wochen werden bis zum offiziellen Impfstart wohl noch vergehen. Auch wenn es losgeht, sieht Shabir Madi, einer der führenden Virologen in Südafrika, aber noch keine Trendwende. Nur 1,5 Millionen Dosen werden noch im Februar verteilt werden können. Ab April werden allmählich mehr Impfdosen geliefert werden. Wir wissen aber jetzt schon, dass das leider zu spät sein wird, um eine dritte Welle zu verhindern. Ich schätze, dass es wahrscheinlich im Mai oder Juni dazu kommen wird. Mai oder Juni, das ist der Beginn des Winters in Südafrika. Wenn Menschen sich wieder in Häusern treffen oder um Feuer herum, dort, wo es warm ist. Covid-19 und die Mutation greifen erfahrungsgemäß vor allem in den großen Städten schnell um sich. Aber nicht nur dort. Auch auf dem Land verteilt sich das Coronavirus. Und auch dort müssen Menschen Impfungen bekommen, sagt sogar der traditionelle Heiler Tolani Mkwiba.
It's gonna be a challenge because
das ist eine echte Herausforderung, weil viele Dörfer in weit entfernten Gegenden Südafrikas sind. Die Logistik kann ein echter Albtraum werden. Hinter den Kulissen werden dafür Pläne erarbeitet. Das lange Warten auf den Impfstoff in dieser Pandemie bewegt auch die Politik Südafrikas. Präsident Cyril Ramaphosa forderte zuletzt ein komplettes Umdenken.
Our planning and preparedness for future crises.
Wie wir für künftige Krisen planen und darauf vorbereitet sind, das muss verbessert werden. Wir müssen investieren, um selbst Impfstoffe zu entwickeln und herzustellen. Wir brauchen afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme.
Ein Beitrag von Jana Gent. Und mir ist jetzt Nina Lendfür zugeschaltet für die Presseschau mit Kommentaren aus den Zeitungen von morgen.
Viel Kritik gibt es in den Kommentaren zum sogenannten Impfgipfel von Bund, Ländern und Pharmabranche. So schreibt die Volksstimme aus Magdeburg: Der Gipfel war ein schlecht vorbereitetes Forum, auf dem alle noch einmal bekannte Statements verkünden durften. Erst jetzt soll die Organisation und die Strategie an die vorhandenen Vakzine angepasst werden. Ein so ergebnisloser Gipfel ist auch ein deutlicher Hinweis darauf, warum es bei Eindämmung und Impfung schlecht läuft. Die Bundesregierung moderiert, regiert aber nicht. Der Weser-Kurier aus Bremen notiert: Es bestand die Gefahr, dass dieser Gipfel nur dem Zweck dienen sollte, den schwarzen Peter von der Politik zu den angeblich unzuverlässig liefernden Pharmafirmen zu schieben. Und mal wieder war es Markus Söder, der vor Beginn an am heftigsten austeilte und mit staatlichen Eingriffen in die Impfproduktion drohte. Ja, geht's noch? Statt auf die Konzerne einzudreschen, müssen sich die politisch Verantwortlichen vielmehr den Vorwurf gefallen lassen, eine Erwartungshaltung geweckt zu haben, die unmöglich zu erfüllen war. Die Süddeutsche Zeitung wertet das Spitzentreffen als Chance. Der Impfgipfel ist ein bitter nötiger Anfang bei dem Versuch, die Menschen nicht zu verlieren, die mit immer noch breiter Mehrheit das Vorgehen der Regierung mittragen. Was für ein Kapital ist das in einer solchen Krise? Das kann man sich gar nicht oft genug vor Augen führen. Erst jetzt zu verspielen wäre eine Katastrophe. Die Neue Osnabrücker Zeitung lobt: Der Impfgipfel in Berlin war schon allein wegen seiner langen Dauer eine gute Nachricht. Denn die Teilnehmer signalisierten so: Wir geben alles. Auch macht es Mut, dass nach chaotischem Hin und Her inzwischen endlich mehr Impfdosen in Aussicht stehen. FDP, Grüne und Linke wollen die geplante Wahlrechtsreform der Großen Koalition mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts zu Fall bringen. Die Mitteldeutsche Zeitung geht darauf näher ein. Union und SPD wissen selbst, dass es sich bei ihrer Reform allenfalls um eine kleine Reparaturarbeit handelt, das Land aber etwas ganz anderes braucht. Einen grundlegenden Wandel des Wahlrechts. Denn das Parlament ist viel zu groß und könnte sogar noch weiter wachsen. Die Landshuter Zeitung moniert: Jahrelang hatte die Bundesregierung Zeit, sich über den stetig wachsenden Bundestag zu beraten, zu debattieren, abzuwägen, an einer zielführenden Lösung zu arbeiten. Herausgekommen ist nichts. Die im Oktober von der GroKo beschlossene Reform hat den Namen nicht verdient. Sie ist bestenfalls ein Reformchen, das einzig und allein den Zweck hatte, nicht mit leeren Händen dazustehen und wenigstens irgendetwas vorlegen zu können.
Vielen Dank, Nina Lendfür, für diese Presseschau. Zusammengestellt wurde sie von Dietmar Reiche. Das war der Tag auch schon wieder im Deutschlandfunk. Der Black History Month startet. Ist er wichtiger denn je? Das fragen die Kollegen von Fazit Kultur vom Tage gleich ab 0.05 Uhr im Deutschlandfunk. Ich bin Marina Schweizer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören heute Abend und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht. Tschüss.